Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
Honoré de Balzac, Vater Goriot, aus dem Französischen von Melanie Waltz. Madame Vauquer, geboren in Conflans, ist eine alte Frau. Seit 40 Jahren unterhält sie in Paris eine einfache Pension in der Rue Neuve Sainte-Geneviève, zwischen dem Quartier Latin und dem Faubourg Saint-Marceau gelegen. Die Pension, bekannt unter dem Namen Maison Vauquer, beherbergt sowohl Männer als auch Frauen, junge Leute wie Greise, ohne dass jemals üble Nachrede die Sitten in diesem ehrwürdigen Etablissement geschmäht hätte. Aber seit 30 Jahren hatte sich dort auch noch nie eine junge Person blicken lassen. Damit ein junger Mann dort wohnte, musste seine Familie ihm einen recht spärlichen Unterhalt gewähren. Doch im Jahr 1819, in dem unser Drama seinen Anfang nimmt, befand sich dort ein armes junges Mädchen. Welchen Misskredit auch das Wort Drama durch die übermäßige und entstellende Verwendung gefunden haben mag, die ihm in diesen Zeiten trauervoller Literatur widerfahren ist, dürfte es hier dennoch angebracht sein. Nicht, dass unsere Geschichte im wahren Sinn des Wortes dramatisch wäre, aber nach ihrer Vollendung wird man vielleicht einige Tränen intramuros et extra vergossen haben. Wird man sie außerhalb von Paris verstehen? Der Zweifel sei erlaubt. Die Besonderheiten unseres Szenarios voll lokaler Beobachtungen und Lokalkolorit kann man nur zwischen den Hügeln von Montmartre und den Höhen von Montrouge würdigen. In diesem illustren Tal aus Gipsschutt, stets im Begriff einzustürzen, und den vom Schmutz schwarz gefärbten Rinnsalen, einem Tal voll wahrer Leiden und oft trügerischer Freuden und von so unablässiger Aufgeregtheit, dass nur etwas über alle Maßen Besonderes eine länger anhaltende Wirkung erzeugen könnte. Doch hier und da trifft man dort auf Kümmernisse, die durch die Anhäufung von Lastern und Tugenden Größe und Feierlichkeit erhalten, und bei ihrem Anblick verharren Egoismus und Eigeninteresse und erbarmen sich. Doch mit dieser Ergriffenheit verhält es sich wie mit einer saftigen, schnell verzehrten Frucht. Der Wagen der Zivilisation, vergleichbar dem des Götzen Moloch, kaum aufgehalten durch ein Herz, das schwerer zu brechen ist als andere und sein Vorankommen hemmt, hat es schnell zermalmt und setzt seine glorreiche Fahrt fort. So werden auch Sie es halten mit diesem Buch in Ihren unschuldigen Händen, wenn Sie es sich in einem weichen Sessel bequem gemacht haben und sich sagen, dies wird mich vielleicht zerstreuen. Nachdem Sie von dem geheimen Unglück Vater Goriots gelesen haben, werden Sie mit Appetit speisen und Ihre Herzlosigkeit dem Verfasser ankreiden, indem sie ihn der Übertreibung zeihen und ihm Poesie vorwerfen. Ha! Lassen Sie sich gesagt sein, dieses Drama ist keine Erfindung und kein Roman. All is true. Es ist so wahr, dass ein jeder die einzelnen Elemente davon bei sich selbst erkennen kann, vielleicht im eigenen Herzen. Das Haus, in dem die Pension betrieben wird, gehört Madame Vauquer. Es befindet sich am Ende der Rue Neuve Sainte-Geneviève, an der Stelle, wo die Straße sich so abrupt und abschüssig zur Rue de l'Arbalète senkt, dass Pferde sie nur selten hinauf- oder hinuntergehen. Dieser Umstand trägt zu der Stille bei, die in diesen Straßen herrscht, eng gedrängt zwischen der Kuppel von Val-de-Grâce und der des Panthéon, zwei Denkmälern, die sich auf die Atmosphäre auswirken, indem sie sie gelblich einfärben und alles durch den düsteren Ton verdunkeln, den ihre Kuppeln verbreiten. Dort ist das Straßenpflaster trocken. Die Bächlein führen weder Schlamm noch Wasser, das Gras kriecht an den Häusermauern entlang. Den sorglosesten Menschen überkommt dort Traurigkeit, wie im Übrigen jeden Passanten. Das Geräusch eines Wagens wird zu einem Ereignis. Die Häuser sind düster und ihre Mauern duften nach dem Kerker. Ein Pariser, der sich dorthin verirrte, sehe nichts als einfache Pensionen oder Internate, nichts als Elend und Langeweile, Alter im Sterben begriffen und fröhliche Jugend zur Arbeit genötigt. Kein Viertel von Paris ist abscheulicher, keines, seien wir offen, unbekannter. Die Rue Neuve-Sainte-Geneviève insbesondere ist wie ein Rahmen aus Bronze, der einzige dieser Erzählung angemessene, dessen Verständnis man gar nicht genug mit braunen Farben und ernsten Gedanken befördern kann. So wie nach und nach das Tageslicht schwindet und der Gesang des Fahrers hohler klingt, während der Fahrgast in die Katakomben hinuntergelangt. Treffender Vergleich. Wer wollte entscheiden, welcher Anblick schrecklicher ist, der vertrockneter Herzen oder der leerer Schädel? Die Fassade der Pension Vauquer grenzt an ein Gärtchen. Die Pension steht folglich im rechten Winkel zur Rue Neuve-Sainte-Geneviève, von wo aus man sie nur zur Hälfte der Länge nach sieht. Entlang der Fassade zwischen Haus und Gärtchen liegt eine Mulde voller Kiesel vom Ausmaß eines Klafters und vor ihr erstreckt sich ein sandbestreuter Weg, gesäumt von Storchschnabel, Oleander und Granatapfelbäumchen in großen blau- und weiß gemusterten Fayence-Töpfen. Diesen Weg betritt man durch eine Tür zwischen dem Torweg und der Haustür, über der ein Schild in Großbuchstaben besagt Maison Vauquer und darunter Pension für beide Geschlechter und andere. Tagsüber erlaubt eine Gittertür, bewaffnet mit einer schrillen Klingel am Ende des kleinen Wegs und an der Hausmauer gegenüber der Straße, den Blick auf eine Arkade aus grünem Marmor, gemalt von einem Künstler aus der Nachbarschaft. Unter dem Rücksprung der Fassade, den diese Malerei vortäuscht, erhebt sich eine Statue, die die Liebe verkörpert. Angesichts des abblätternden Lacks, der sie bedeckt, könnten die Liebhaber der Symbolik darin vielleicht einen Mythos der besonderen Pariser Liebe entdecken, die wenige Schritte entfernt im Hôpital des Capucins kuriert wird. Unten am Sockel erinnert eine halb verwitterte Inschrift mit ihrer Begeisterung für Voltaire, der 1777 nach Paris zurückgekehrt war, an die Zeit, aus der dieses Ornament stammt. Wer du auch seist, dies ist dein Herr. Er ist es, war es oder wird es sein. Bei Einbruch der Dunkelheit wird die Gittertür durch eine geschlossene Tür ersetzt. Das Gärtchen von gleicher Länge wie die Fassade begrenzen die Mauer zur Straße und die Brandmauer des benachbarten Hauses, von der ein Vorhang aus Efeu hängt, der sie zur Gänze verdeckt und mit dem pittoresken Akzent die Blicke der Passanten auf sich zieht. Jede der Mauern überziehen Spalierbäume und Reben, deren spärliche Früchte Gegenstand alljährlicher Sorgen Madame Vauquers und ihrer Gespräche mit den Pensionsgästen ist. An beiden Mauern entlang verlaufen schmale Wege, die zu einer Laube aus Linden führen, welches Wort Madame Vauquer, obwohl sie in Conflans geboren ist, eigensinnig als Lünden ausspricht, ohne sich von den Einwendungen ihrer Gäste beeindrucken zu lassen. Zwischen den zwei Seitenwegen befindet sich ein mit Artischocken bepflanztes Beet, flankiert von rockenförmig gestutzten Obstbäumen und gesäumt mit Sauerampfer, Salat und Petersilie. Dorthin kommen an den Hundstagen die Gäste, die reich genug sind, sich Kaffee zu leisten und genießen ihn in einer Hitze, die Eier ausbrüten könnte. Die Fassade, die sich über drei Stockwerke erstreckt und von Mansarden gekrönt ist, hat einen Kiesverputz und einen Außenanstrich in jenem Gelb, das fast allen Pariser Häusern ein abscheuliches Aussehen verleiht. Die fünf Fenster jeder Etage haben kleine Glasscheiben und sind mit Lattenjalousien versehen, die so ungleich angebracht sind, dass keine zwei Jalousien eine Parallele bilden. In der Tiefe besitzt das Haus jeweils zwei Fenster, die im Erdgeschoss Eisengitter zieren. Hinter dem Gebäude liegt ein Hof von etwa 20 Fuß Ausmaß, in dem Schweine, Hühner und Kaninchen in friedlichem Einvernehmen leben und an dessen Ende ein Schuppen steht, in dem das Brennholz gestapelt ist. Zwischen dem Schuppen und dem Küchenfenster ist der Vorratsschrank aufgehängt, unter dem sich die fettigen Spülwasser ergießen. Von diesem Hof führt zur Rue Neuve-Sainte-Geneviève eine enge Tür, aus der die Köchin die Abfälle entsorgt, indem sie diesen Pfuhl angesichts drohenden Gestanks mit viel Wasser säubert. Das Erdgeschoss, das sich für das Betreiben der bürgerlichen Pension anbietet, enthält einen Eingangsraum mit zwei Fenstern zur Straße, den man durch eine Fenstertür betritt. Dieser Salon ist mit dem Speisezimmer verbunden und zwischen Speisezimmer und Küche liegt die Treppe, deren hölzerne Stufen als Oberfläche farbige, gebohnerte Fliesen haben. Es lässt sich kaum etwas Trübseligeres vorstellen als dieser Salon mit seinem Mobiliar von Sesseln und Stühlen mit abwechselnd matt und glänzend gestreiften Rosshaarbezug. In der Zimmermitte steht ein runder Tisch mit einer Tischplatte aus grau-weiß geädertem Marmor, auf dem eines dieser Kaffeegeschirre aus weißem Porzellan mit halb verblichener Goldverzierung prunkt, wie man sie heute überall sieht. Dieses Zimmer mit seinem armseligen Dielenboden ist bis zur Schulterhöhe vertäfelt. Oberhalb der Vertäfelung ist die Wand mit Lackpapier verkleidet, auf dem die wichtigsten Szenen des Télémaque dargestellt sind, deren klassisches Personal koloriert ist. Die Wandfläche zwischen den vergitterten Fenstern bietet den Pensionsgästen das Bild des Festmahls, das Kalypso dem Sohn des Odysseus bereitet. Seit 40 Jahren zieht dieses Gemälde die Scherze der jungen Pensionsgäste auf sich, denn sie wähnen sich ihrer Stellung in der Gesellschaft überlegen, indem sie sich über das Diner lustig machen, zu dem die Armut sie verurteilt. Den steinernen Kamin, dessen ausnahmslos sauberes Innere beweist, dass nur bei besonderen Anlässen darin Feuer gemacht wird, schmücken zwei Vasen voll künstlicher Blumen ehrwürdigen Alters unter Glassturz zu beiden Seiten einer Stutzuhr aus bläulichem Marmor und von allerschlechtestem Geschmack. Dieser Eingangsraum verströmt einen Geruch, für den die Sprache keinen Begriff kennt und den man am besten Pensionsgeruch nennen sollte. Es riecht dort ungelüftet, modrig und ranzig. Der Geruch macht frieren, steigt feucht in die Nase, durchdringt die Kleidung. Es ist der Geruch eines Speisezimmers nach dem Diner. Ein Geruch von abgeräumtem Geschirr, Vorratskammer und Spital. Vielleicht ließe er sich beschreiben, erfände man ein Verfahren zur Einschätzung der ekelerregenden Grundelemente, die sich den kataralen Ausdünstungen sui generis jedes Pensionsgastes verdanken, ob jung oder alt. Nun denn, trotz dieser abgeschmackten Abscheulichkeiten fände man diesen Salon elegant und wohlriechend wie ein bezauberndes Boudoir, verglichen mit dem benachbarten Speisezimmer. Dieser ringsum vertäfelte Raum war früher einmal in einer Farbe gestrichen, die nicht mehr identifizierbar ist und einen Untergrund bildet, auf dem der Schmutz Schichten gebildet hat, die bizarre Umrisse bilden. Er enthält vor Schmutz klebrige Anrichten mit geschweiften, glanzlosen Karaffen, Serviettenringen aus Metallrohr, Stapeln von Tellern aus wohlfeilem Haushaltsporzellan mit blauem Rand. In einer Ecke befindet sich ein Kästchen mit nummerierten Fächern, in denen die Servietten der einzelnen Pensionsgäste aufbewahrt sind, mit Essens- oder Weinflecken versehen. Hier stehen jene unzerstörbaren Möbel, die überall sonst abgeschafft wurden, hier aber untergekommen sind, wie das Strandgut der Zivilisation in den Armenhäusern. Hier könnte man ein Barometer sehen, aus dem bei Regen ein Kapuziner herauskommt. Abscheuliche Stiche, die den Appetit verderben, allesamt in schwarzen Holzrahmen mit dünnen Goldverzierungen. Eine Wanduhr mit Schildpattgehäuse und Kupfereinlegearbeiten, einen grünen Kachelofen, Arganlampen, in denen sich Staub und Öl mischen, einen langen Tisch mit einer Wachstuchdecke, die so schmierig ist, dass ein externer Scherzbold mit dem Finger als Stift seinen Namen hineinschreiben könnte, schwachbrüstige Stühle, kleine erbärmliche Strohmatten, deren Flechtwerk sich dauernd entrollt, ohne sich ganz abzulösen, sowie jämmerliche Tellerwärmer mit schadhaften Löchern und zerbrochenen Scharnieren, deren Holz verkohlt ist. Um zu verdeutlichen, wie alt dieses Mobiliar ist, wie rissig, wie verkommen, wie wackelig, wie wurmzerfressen, wie verkrüppelt, wie versehrt, wie invalide, wie todesnah, müsste man sich an eine Schilderung begeben, die diese Geschichte zu sehr aufhalten würde und die eilige Leser nie verzeihen könnten. Die roten Fliesen sind voller Einbuchtungen durch Bohnen und Nachfärben. Anders gesagt, hier herrscht das Elend ohne Poesie, ein Elend voller Sparsamkeit, mannigfaltig und schäbig. Wo noch kein Schmutz ist, gibt es dennoch schon Flecken. Und hat es weder Löcher noch Lumpen, wird es doch verkommen. Dieses Zimmer zeigt sich in all seinem Glanz in dem Augenblick, in dem gegen 7 Uhr morgens die Katze Madame Vauquets ihrer Herrin vorangeht, auf die Anrichten springt, um nach der Milch in von Tellern bedeckten Schalen zu schnüffeln und ihr morgendliches Schnurren ertönen zu lassen. Bald darauf kommt die Witwe, auf dem Kopf ihre Haube aus Tüll, unter der eine dicke Strähne schlecht zurechtgesteckter falscher Haare heraushängt, und schlurft in eselsohrigen Pantoffeln herbei. Aus ihrem ältlichen, dicklichen Gesicht ragt eine Nase wie ein Papageienschnabel. Ihre kleinen, rundlichen Hände, ihre Gestalt, wohlgenährt wie die einer Kirchenratte, ihr zu enges und offenes Mieder entsprechen völlig diesem Raum, der das Unglück ausschwitzt, in dem die Spekulation sich verschanzt hat und dessen warme Übelkeit erregende Luft Madame Vauquet atmet, ohne sich zu ekeln. Ihre Gesichtshaut von der Frische eines ersten Herbstfrosts, ihre faltengesäumten Augen, deren Ausdruck zwischen dem den Tänzerinnen verordneten Lächeln und dem harten Stirnrunzeln des Wechselaufkäufers pendelt. Ja, ihre ganze Erscheinung erklärt die Pension, wie die Pension ihre Erscheinung beinhaltet. Die Galeerensklaven sind nicht denkbar ohne den Stockmeister. Man könnte sich das eine nicht ohne das andere vorstellen. Die bleiche Beleibtheit dieser kleinen Frau ist das Ergebnis dieses Lebens, wie der Typhus die Folge der Ausdünstungen eines Spitals ist. Ihr Unterrock aus gestrickter Wolle, der unter dem aus einem alten Kleid geschneiderten Rock hervorlugt, dessen Baumwollfutter aus den Löchern des zerlumpten Stoffs ragt, fasst Salon, Speisezimmer und Gärtchen zusammen, kündet von der Küche und lässt die Pensionsgäste erahnen. Wenn Madame Vauquet anwesend ist, ist das Schauspiel vollendet. Im Alter von ungefähr 50 Jahren gleicht Madame Vauquet allen Frauen, die im Leben Unglück hatten. Sie hat den glasigen Blick und das unschuldige Gehabe einer Kupplerin, die sich ereifert, um mehr Geld herauszuschlagen, die im Übrigen zu allem bereit ist, um ihr Los zu versüßen. Dennoch sei sie im Grunde eine brave Frau, sagen ihre Pensionsgäste, die sie für mittellos halten, wenn sie sie stöhnen und husten hören, genau wie sie selbst. Was war Monsieur Vauquet gewesen? Sie hat sich nie über den Verstorbenen geäußert. Wie kam es, dass er sein Vermögen verlor? Im Unglück, pflegte sie zu erwidern. Er hatte sie schlecht behandelt, hatte ihr nichts gelassen als ihre Augen zum Weinen, dieses Haus zum Leben und das Recht, keinem Unglück Mitgefühl entgegenzubringen, weil sie, wie sie sagte, alles erlitten habe, was man erleiden kann. Als die Köchin, die dicke Sylvie, ihre Herrin hereintrippeln hörte, beeilte sie sich, das Frühstück der internen Pensionsgäste aufzudecken. Im Allgemeinen waren die externen Pensionsgäste nur auf das Diner für 30 Francs im Monat abonniert. Zu der Zeit, in der unsere Geschichte beginnt, waren die internen Gäste 7 an der Zahl. Im ersten Stock befanden sich die 2 besten Wohnungen. Madame Vauquet bewohnte die bescheidenere davon, die andere war die Wohnung Madame Coutures, der Witwe eines militärischen Verwaltungskommissars der Französischen Republik. In ihrer Gesellschaft befand sich eine blutjunge Person namens Victorine Taillefer, der sie die Mutter ersetzte. Das Kostgeld der beiden Damen betrug 1800 Francs. Die 2 Wohnungen im 2. Stock bewohnten ein alter Mann namens Poiret und ein Mann um die 40, der eine schwarze Perücke trug, sich den Backenbart färbte, sich als ehemaliger Kaufmann ausgab und sich Monsieur Vautrin nannte. Im 3. Stock gab es 4 Zimmer, eines von einem alten Mädchen namens Mademoiselle Michonneau gemietet und ein zweites von einem ehemaligen Fabrikanten von Suppennudeln, italienischen Nudeln und Stärke, der es hinnahm, dass die anderen ihn Vater Goriot nannten. Die zwei anderen Zimmer beherbergten Zugvögel, jene unseligen Studenten, die wie Vater Goriot und Mademoiselle Michonneau nicht mehr als 54 Francs monatlich auf Unterkunft und Verpflegung verwenden konnten. Doch Madame Vauquer legte wenig Wert auf ihre Anwesenheit und nahm Studenten nur, wenn sich nichts Besseres finden ließ. Denn sie aßen zu viel Brot. Zurzeit gehörte eines der zwei Zimmer einem jungen Mann, der aus der Umgebung von Angoulême nach Paris gekommen war, um dort Jura zu studieren, und dessen große Familie sich die härtesten Entbehrungen auferlegte, damit sie ihm 1200 Francs im Jahr schicken konnte. Eugène de Rastignac, so hieß er, war einer der jungen Männer, die das Unglück für die Arbeit bestimmt, die schon in jungen Jahren wissen, welche Hoffnungen ihre Eltern in sie setzen und die sich für eine schöne Zukunft rüsten, indem sie die Möglichkeiten erwägen, die ihnen ihr Studium eröffnet und es im Voraus auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft anpassen, um rechtzeitig zur Stelle zu sein, wenn es gilt, sie unter Druck zu setzen. Ohne Eugènes neugierige Beobachtungen und das Geschick, mit dem er sich in den Pariser Salons in Szene zu setzen verstand, ermangelte diese Geschichte der farbigen und wahrheitsgetreuen Töne, die sie zweifellos seinem scharfsinnigen Geist ebenso verdankt, wie seinem Bestreben, die Geheimnisse einer entsetzlichen Situation zu ergründen, die jene, die sie verursacht hatten, so sorgsam verschleierten, wie jener, der sie erdulden musste. Über dieser dritten Etage befanden sich ein Speicher, wo die Wäsche aufgehängt wurde, und zwei Mansardenzimmer, in denen ein Hausbursche namens Christoph und die dicke Sylvie, die Köchin, logierten. Neben den 7 internen Pensionsgästen hatte Madame Vauquer im Durchschnitt 8 Studenten der Jura oder der Medizin und 2-3 Dauergäste aus dem Viertel, die alle nur auf das Diner abonniert waren. Beim Diner aßen 18 Personen im Speisezimmer, das für 20 Leute Platz bot, doch morgens fanden sich nur die 7 Mieter ein, und ihr Umgang untereinander verlieh dem Frühstück etwas von einer Familienmahlzeit. Jeder kam in Pantoffeln herunter und erlaubte sich vertrauliche Bemerkungen über Kleidung oder Auftreten der Externen und über die Ereignisse des Vorabends, denn man war ja unter sich. Diese 7 Pensionsgäste waren Madame Vauquers Schoßkinder, und ihnen maß sie mit astronomischer Präzision Fürsorge und Achtung zu, abhängig von der Höhe ihres Kostgelds. Ähnliche Erwägungen bewegten diese Menschen, die der Zufall zusammengewürfelt hatte. Die 2 Mieter des 2. Stockes zahlten nur 72 Francs im Monat. So günstige Konditionen, wie man sie nur im Faubourg Saint-Marcel antrifft, zwischen dem Mutterschaftshospiz und der Salpêtrière, lassen ahnen, dass diese Pensionsgäste mit der einzigen Ausnahme Madame Coutures mehr oder weniger offenkundigem Ungemach ausgesetzt waren. Und der trostlose Anblick der Inneneinrichtung dieses Hauses wiederholte sich bei der ebenso heruntergekommenen Kleidung der Pensionsgäste. Die Männer trugen Gehröcke, deren Farbe fragwürdig geworden war, Schuhe, wie man sie in den vornehmen Wohnvierteln an den Straßenrand wirft, abgetragene Wäsche, Kleidungsstücke, von denen nichts übrig war als die Seele. Die Frauen hatten veraltete Kleider, gefärbt, entfärbt, alte geflickte Spitzen, Handschuhe, so abgetragen, dass sie glänzten, rötliche Kragen und Schals mit ausgefaserten Fransen. War die Kleidung so beschaffen, hatten doch fast alle Pensionsgäste solide gebaute Körper und eine Konstitution, die den Stürmen des Lebens widerstanden hatte. Kalte, harte Gesichter mit verwischten Zügen, wie die Prägungen entwerteter Ecu. Die welken Münder waren mit gierigen Zähnen bewaffnet. Diese Pensionsgäste ließen vollendete oder gegenwärtige Dramen erahnen, nicht von der Art, wie sie im Licht der Bühne und vor bemalten Kulissen gespielt werden, sondern lebendige und stumme Dramen, vereiste Dramen, die heiß die Herzen bewegten, ununterbrochene Dramen. Das alte Fräulein Michonneau trug über seinen müden Augen stets einen schmutzigen Schirm aus grünem Taft, eingefasst von stoffumwickeltem Draht, einen Schirm, der sogar dem Engel der Barmherzigkeit Entsetzen eingeflößt hätte. Ihr Umhangtuch mit seinen spärlichen, zerschlissenen Fransen schien ein Skelett zu bekleiden, so eckig waren die Formen, die es verhüllte. Welche Säure hatte dieses Geschöpf seiner weiblichen Gaben beraubt? Gewiss war sie einst hübsch und wohlgeformt gewesen. Waren das Laster, der Kummer, die Habgier daran schuld? Hatte sie zu sehr geliebt? Hatte sie als Modistin einen unlauteren Nebenerwerb betrieben? Oder war sie nur Kurtisane gewesen? Büßte sie für die Triumphe einer anmaßenden Jugend voller Vergnügungen im Übermaß mit einem Alter, vor dem die Passanten Reis ausnahmen? Ihr leerer Blick verströmte Kälte, ihre verkümmerte Miene hatte etwas Bedrohliches. Sie hatte die schrille Stimme einer Grille, die beim Nahen des Winters in ihrem Gebüsch ruft. Sie sagte, sie habe einen alten Herrn betreut, der an einem Blasenkatarrh litt und von seinen Kindern, die ihn mittellos wähnten, verlassen worden sei. Dieser alte Mann habe ihr 1000 Francs Leibrente vermacht, die ihr regelmäßig von den Erben streitig gemacht wurden, deren Verleumdungen sie ausgesetzt war. Mochte das Spiel der Leidenschaften ihr Gesicht verwüstet haben, blieben doch noch Spuren von Weiße und Zartheit der Haut, die erlaubten zu vermuten, dass ihr Körper noch Reste von Schönheit bewahrt hatte. Monsieur Poiret hatte etwas von einer Maschine. Wenn man sah, wie er sich wie ein grauer Schatten über einen Weg im Jardin des Plantes erstreckte, auf dem Kopf eine schlaffe alte Schirmkappe, den Spazierstock mit vergilbtem Elfenbeinknauf mit schwacher Hand haltend, die welken Schöße seines Gehrocks flatternd, der die fast leere Kniehose unzulänglich verdeckte, die Beine mit den blauen Strümpfen unstet wie die eines Betrunkenen. Unter dem Gehrock lugte die schmutzige weiße Weste mit dem eingegangenen Jabot aus grobem Muslin hervor, das sich schlecht mit der Halsbinde vertrug, die um seinen Truthahnhals geschlungen war. Bei diesem Anblick fragte sich so mancher, ob diese Schattenspielfigur zur wagemutigen Rasse der Söhne Japhets zählte, die auf dem Boulevard des Italiens herumflatterte. Welche Arbeit hatte ihn so verhutzeln können? Welche Leidenschaft mochte sein knolliges Gesicht so verdüstert haben, dass es selbst als Karikatur jeder Wahrscheinlichkeit entbehrt hätte? Was er wohl gewesen war? Nun, vielleicht war er im Justizministerium angestellt gewesen, in der Abteilung, der die Henker ihre Kostenaufstellungen übermitteln, die Rechnungen für die schwarzen Schleier der verwandten Mörder, für die Kleie in den Körben, für die Schnur, mit der die Klinge der Guillotine losgelassen wird. Vielleicht hatte er an der Kasse eines Schlachthofs gearbeitet oder war Unteraufseher in der Gesundheitsbehörde gewesen. Alles in allem schien dieser Mann einer der Lastesel unserer großen gesellschaftlichen Mühle gewesen zu sein. Eine dieser Pariser Ratten, die ihren Feind nicht kennen. Ein Angelpunkt, um den sich die Unglücksfälle oder die öffentlichen Unsauberkeiten drehen. Letztlich einer der Menschen, von denen man sagt, wenn man sie sieht, solche braucht es eben auch. Das feine Paris ignoriert diese Gestalten, fahl vor moralischen oder körperlichen Leiden. Aber Paris ist ein veritabler Ozean. Werfen Sie Ihr Senkblei hinein. Sie werden die Tiefe niemals ermessen. Befahren Sie ihn, beschreiben Sie ihn, wie viel Sorgfalt Sie auch darauf verwenden mögen, wie zahlreich und beflissen die Erforscher dieses Meeres auch sein mögen, wird es dort immer einen weißen Flecken geben. Eine unbekannte Stelle, Blumen, Perlen, Ungeheuer, etwas Unerhörtes, von den literarischen Tauchern übersehen. Und das Haus Vauquer ist eine dieser merkwürdigen Monstrositäten. Zwei Personen bildeten dort einen auffallenden Kontrast zu den anderen Pensionsgästen und Habitués. Mademoiselle Victorine Taillefer war zwar von der krankhaften Blässe eines blutarmen jungen Mädchens und passte sich dem allgemeinen Leiden, das das Bild dieses Hauses grundierte, mit ständiger Traurigkeit und Schüchternheit an, mit gehemmtem Betragen, einem schwächlichen und jämmerlichen Aussehen, aber ihr Gesicht war nicht alt, ihre Bewegungen und ihre Stimme waren anmutig. Dieses junge Unglücksgeschöpf erinnerte an einen Strauch mit vergilbten Blättern, der neu in einen Boden gepflanzt worden war, der ihm nicht bekommt. Ihr Teint einer rothaarigen, ihre rotblonden Haare und ihre zu schmächtige Figur waren von dem Liebreiz, wie moderne Dichter ihn in den Statuetten des Mittelalters finden. Ihre grauen Augen mit schwarzen Einsprengseln drückten christliche Sanftmut und Ergebenheit aus. Ihre schlichte und wohlfeile Kleidung ließ einen jungen Körper erkennen. Ihre Schönheit verdankte sich dem Paradox. Glücklich wäre sie bezaubernd gewesen. Denn das Glück ist die Poesie der Frauen, wie die Toilette ihre Schminke ist. Hätte die Freude über einen Ball dieses bleiche Gesicht rosig überhaucht, hätten die Freuden eines eleganten Lebens diese bereits leicht eingefallenen Wangen gefüllt und gefärbt, hätte die Liebe diese traurigen Augen belebt, dann hätte Victorine es mit den schönsten jungen Mädchen aufnehmen können. Ihr fehlte, was eine Frau erst richtig zur Frau macht: Kleidung und Biedou. Ihre Lebensgeschichte hätte ein Buch füllen können. Ihr Vater bildete sich Gründe ein, sie nicht anzuerkennen, weigerte sich, sie in seiner Nähe zu behalten, gab ihr nicht mehr als 600 Francs im Jahr und enthielt Victorine ihr Vermögen vor, damit er seinem Sohn alles vererben konnte. Madame Couture, als entfernte Verwandte der Mutter Victorines, die seinerzeit zu ihr gekommen und verzweifelt gestorben war, kümmerte sich um die Waise wie um ihr eigenes Kind. Leider besaß die Witwe des militärischen Verwaltungskommissars der Republik nichts als ihre Witwenbezüge und eine kleine Rente. Eines Tages würde sie das arme Mädchen ohne Erfahrung und mittellos der Welt auf Gnade oder Ungnade überlassen müssen. Die gute Frau ging jeden Sonntag mit Victorine in die Messe und alle zwei Wochen zur Beichte, um sie auf jeden Fall zu einem frommen Mädchen zu machen. Sie hatte recht. Die religiösen Empfindungen boten eine Zukunft für dieses enterbte Kind, das seinen Vater liebte. Victorine begab sich alle Jahre zu ihm, denn sie wollte ihm die letzten Worte ihrer Mutter überbringen, und sie fand sich jedes Jahr vor der unerbittlich verschlossenen Tür des väterlichen Hauses. Victorines Bruder, der einzige mögliche Vermittler, hatte sie in 4 Jahren kein einziges Mal besucht und ließ ihr keinerlei Unterstützung zukommen. Sie flehte Gott an, die Augen ihres Vaters zu öffnen, das Herz ihres Bruders zu erweichen, und betete für beide, ohne sie anzuklagen. Madame Couture und Madame Vauquer fanden nicht genug Worte, um das herzlose Benehmen der Verwandten zu brandmarken. Wenn sie den niederträchtigen Millionär beschimpften, äußerte Victorine sanfte Worte, vergleichbar dem Gesang der verwundeten Wildtaube, deren Schmerzensruf noch immer von Liebe kündet. Eugène de Rastignac hatte einen südländischen Teint, weiße Haut, schwarze Haare, blaue Augen. Sein Auftreten, sein Betragen, seine Haltung kennzeichneten ihn als Sohn einer vornehmen Familie, dessen Erziehung von Anfang an ausschließlich von Traditionen guten Geschmacks geprägt gewesen war. Obgleich er mit seiner Kleidung sparsam haushielt und an gewöhnlichen Tagen die Kleider vom Vorjahr auftrug, konnte er dennoch bisweilen in der Aufmachung eines eleganten jungen Mannes ausgehen. Für gewöhnlich trug er einen alten Gehrock, eine abgetragene Weste, die scheußliche, schlaffe, schlecht gebundene schwarze Halsbinde des Studenten, eine Hose aus grauer Vorzeit und neu besohlte Stiefel. Zwischen diesen zwei jungen Leuten und den anderen bildete Vautrin, der 40-Jährige mit dem gefärbten Backenbart, eine Art Zwischenglied. Er gehörte zu jenen, von denen die Leute sagen, das ist mir ein fideler Bursche. Er hatte breite Schultern, einen ausgeprägten Oberkörper, starke Muskeln und breite, kräftige Hände mit dichter, auffällig rötlicher Behaarung an den Fingergliedern. Sein Gesicht von vorzeitigen Runzeln zerfurcht war von einer Härte, die sein gefälliges und verbindliches Benehmen Lügen strafte. Seine tiefe Stimme, die zu seiner grobschlächtigen Munterkeit passte, missfiel keineswegs. Er war zuvorkommend und gut gelaunt. Wenn ein Türschloss Schwierigkeiten machte, hatte er es im Handumdrehen ausgebaut, repariert, geölt, gefeilt und wieder eingebaut mit dem Kommentar: »Die kennen mich.« Im Übrigen kannte er sich mit allem aus, mit Schiffen, dem Meer, Frankreich, dem Ausland, mit den Geschäften, den Menschen, den Ereignissen, den Gesetzen, den Hotels und den Gefängnissen. Er bot zugleich Hilfe an, wenn jemand laut jammerte. Wiederholt hatte er Madame Vauquet und einigen Pensionsgästen Geld geliehen, doch seine Schuldner wären lieber gestorben, als es ihm nicht zurückzuzahlen. So viel Furcht jagte ihnen trotz seines gutmütigen Auftretens sein unergründlicher und entschlossener Blick ein. Seine Art auszuspucken verriet unerschütterliche Kaltblütigkeit, die ihn vor keinem Verbrechen zurückscheuen lassen würde, wenn er sich aus einer unerquicklichen Situation befreien wollte. Wie ein strenger Richter schien sein Blick alle Fragen, alle Gewissen, alle Gefühle bis ins Innerste zu ergründen. Er pflegte nach dem Mittagessen auszugehen, zum Diner wiederzukommen, sich dann für den restlichen Abend zu entfernen und gegen Mitternacht zurückzukommen, mit Hilfe eines Universalschlüssels, den Madame Vauquet ihm anvertraut hatte. Nur er genoss diesen Gunstbeweis. Aber er stand auch in bestem Einvernehmen mit der Witwe, die er Maman nannte und in die Arme nahm, eine schmeichelnde Geste, die sie nicht recht erkannte. Die gute Frau hielt das für nicht weiter schwierig, aber nur Vautrins Arme waren lang genug, um den schwergewichtigen Umfang von Madame zu umschlingen. Bezeichnend für ihn war, dass er monatlich großzügige 15 Francs für den Kaffee mit Schnaps bezahlte, den er zum Dessert trank. Weniger oberflächliche Zeitgenossen als die jungen Leute, die sich vom Wirbel des Pariser Lebens mitreißen ließen, oder die Alten, die nichts interessierte, was sie nicht unmittelbar berührte, hätten sich nicht mit dem zweifelhaften Eindruck zufrieden gegeben, den Vautrin hinterließ. Er wusste um die Umstände der Leute um ihn herum und erriet sie, während niemand seine Gedanken oder seine Beschäftigung durchschauen konnte. Obwohl er seine augenscheinliche Gutmütigkeit, seine unablässige Gefälligkeit und seine Fröhlichkeit kultivierte, als wolle er eine Barriere zwischen sich und den anderen errichten, ließ er oft genug die erschreckenden Abgründe seines Charakters erkennen. Oft legte seine eines Juvenal würdige Launenhaftigkeit, wenn er lustvoll die Gesetze verhöhnte, die feine Welt geißelte und ihr ihre Unüberlegtheiten zur Last legte, die Vermutung nahe, dass er mit der Gesellschaftsordnung auf Kriegsfuß stand und dass es tief in seinem Inneren ein sorgsam gehütetes Geheimnis gab. Vielleicht ohne es zu wissen, von der Kraft des einen oder der Schönheit des anderen angezogen, teilte Mademoiselle Taillefer ihre verstohlenen Blicke und ihre heimlichen Gedanken zwischen dem 40-Jährigen und dem jungen Studenten, doch keiner der beiden schien sich für sie zu interessieren, obwohl der Zufall ihre gesellschaftliche Position von einem Tag auf den anderen verändern und sie zu einer guten Partie machen konnte. Im Übrigen gab sich keiner dieser Leute die Mühe, sich zu vergewissern, ob die Unglücksfälle, die die anderen behaupteten, wahr oder erfunden waren. Alle brachten den anderen ein von Misstrauen geprägtes Desinteresse entgegen, das Folge ihrer jeweiligen Situation war. Sie sahen sich außerstande, ihre Leiden zu lindern, und indem sie einander davon berichtet hatten, hatten sie jegliche Beileidsbezeigungen bis zur Neige erschöpft. Wie alte Ehepaare hatten sie einander nichts mehr zu sagen. Zwischen ihnen bestanden folglich nur noch Beziehungen eines mechanischen Lebens, das Spiel ungeölter Rädchen. Alle gingen auf der Straße achtlos an einem Blinden vorbei, hörten den Bericht eines Unglücks ohne Mitgefühl und sahen im Tod eines anderen die Lösung eines elendsbedingten Problems, die sie für die entsetzlichsten Todeskämpfe unempfindlich machte. Die glücklichste unter diesen trostlosen Seelen war Madame Vauquer, die in diesem Spital der freiwillig Internierten das Zepter schwang. Für sie und nur für sie war der kleine Garten, den Stille und Kälte, Trockenheit und Nässe so groß wie eine Steppe machten, ein liebliches Gehölz. Für sie und nur für sie besaß dieses gelbe, düstere Haus mit dem Grünspangeruch eines Kontors ganz eigene Reize. Diese Gefängniszellen gehörten ihr. Sie umhegte diese Zuchthäusler, die unablässigen Züchtigungen ausgesetzt waren, mit einer Autorität, der sie sich beugten. Wo in Paris hätten diese armen Geschöpfe zu den Preisen, die sie verlangte, bekömmliche und ausreichende Kost erhalten und eine Wohnung, die sie nach Belieben, wenn schon nicht elegant oder bequem, so doch zumindest sauber und gesund gestalten konnten? Hätte Madame Vauquer sich ein himmelschreiendes Unrecht zu Schulden kommen lassen, hätte das Opfer dies klaglos hingenommen. Eine solche Gruppierung musste im Kleinen alle Elemente einer ganzen Gesellschaft bieten, und das tat sie. Unter den 18 Essensgästen traf man wie in den Schulen, wie überall, auf ein armes, ausgeschlossenes Geschöpf, Ziel für alle Witzeleien. Zu Beginn des zweiten Jahres wurde diese Gestalt für Eugène de Rastignac zu der auffallendsten Erscheinung unter denjenigen, zu denen zu gehören noch für 2 Jahre verurteilt war. Diese Zielscheibe war der ehemalige Nudelfabrikant Vater Goriot, auf dessen Kopf ein Maler wie der Historiker das ganze Licht des Bildes konzentriert hätte. Welcher Zufall hatte dem dienstältesten Pensionsgast diese halb hasserfüllte Verachtung, diese mit Mitleid versetzte Häme, diese Missachtung seines Unglücks beschert? Hatte er Anlass dazu geboten, durch Verschrobenheiten oder Eigenheiten, die man weniger verzeiht als echte Laster? Solche Fragen berühren viele gesellschaftliche Ungerechtigkeiten. Vielleicht liegt es in der Natur des Menschen, sich an demjenigen schadlos zu halten, der sich aus wahrer Demut, aus Schwäche oder aus Indifferenz alles gefallen lässt. Neigen wir nicht alle dazu, unsere Macht auf Kosten von jemandem oder etwas zu demonstrieren? Vater Goriot, ein alter Mann von etwa 69 Jahren, hatte sich 1813 bei Madame Vauquer niedergelassen, nachdem er sich aus dem Geschäftsleben zurückgezogen hatte. Zuerst hatte er die Wohnung im ersten Stock bezogen, in der mittlerweile Madame Couture residierte, und 1200 Franc Kostgeld bezahlt, als jemand, dem 5 Louis d'Or mehr oder weniger nichts bedeuten. Madame Vauquer hatte die 3 Zimmer dieser Wohnung erneuert und dafür eine im Voraus zu entrichtende Entschädigung verlangt. Mit diesem Geld hatte sie, wie gemunkelt wird, eine schäbige Möblierung erworben, zusammengesetzt aus gelben Kalikovorhängen, mit halbsamt bezogenen Sesseln aus lackiertem Holz, einem Leinenfarbenanstrich und Tapeten, die selbst den Vorstadtwirtshäusern nicht gut genug gewesen wären. Vielleicht verführte die sorglose Großzügigkeit, mit der Vater Goriot, der damals hochachtungsvoll Monsieur Goriot genannt wurde, sich einfangen ließ, Madame Vauquer dazu, ihn für einen Schwachkopf zu halten, der nicht mit Geld umgehen konnte. Goriot zog mit einem erklecklichen Vorrat an Wäsche und Kleidung ein, der prächtigen Ausstattung des Kaufmanns, der sich nicht lumpen lässt, nachdem er sich aus dem Geschäftsleben zurückgezogen hat. Madame Vauquer konnte 18 Hemden aus feinstem Leinen bewundern, deren Qualität umso bemerkenswerter war, als der Nudelfabrikant an seiner falschen Hemdbrust 2 mit einer Kette verbundene Anstecknadeln trug, deren jede ein dicker Diamant zierte. Er war für gewöhnlich in einen hellblauen Anzug gekleidet und trug jeden Tag eine Weste aus weißem Piqué, unter der sich sein unübersehbarer birnenförmiger Bauch wölbte, auf dem eine schwere goldene, mit Berlocken verzierte Kette tanzte. Seine ebenfalls goldene Tabatière enthielt ein Medaillon voller Haare, die den Verdacht hätten nahelegen können, er sei ein Frauenheld. Als die Pensionswirtin ihm vorwarf, er sei ein Verführer, spielte auf seinen Lippen das fröhliche Lächeln des Bürgermanns, dessen Marotte man geschmeichelt hatte. Seine Schrönke, er sprach das Wort so aus wie die kleinen Leute, füllte das reiche Silbergeschirr seines Haushalts. Die Augen der Witwe fingen Feuer, als sie ihm entgegenkommenderweise half, die Schöpflöffel, die Servierlöffel, das Essbesteck, die Saucieren, mehrere Teller, das Essgeschirr aus vergoldetem Silber auszupacken, mehr oder weniger schöne Teile, die viele Gewichtsmarken wogen und von denen er sich nicht trennen wollte. Diese Geschenke erinnerten ihn an die Festlichkeiten seines häuslichen Lebens. »Das hier«, sagte er zu Madame Vauquet und drückte einen Teller und ein Schüsselchen an sich, dessen Deckel zwei schnäbelnde Täubchen zierten, »ist das Geschenk, das mir meine Frau am ersten Jahrestag unserer Hochzeit gemacht hat. Armes Schätzchen! Sie hat ihre Ersparnisse aus Jugendtagen darauf verwendet. Verstehen Sie, Madame, lieber würde ich mit den Nägeln in der Erde graben, als mich davon zu trennen. Großer Gott, ich könnte meinen Kaffee jeden Morgen bis ans Ende meiner Tage aus diesem Schüsselchen trinken. Ich kann mich nicht beklagen, ich habe für die Zukunft vorgesorgt.« Und Madame Vauquet hatte mit ihrem Elsternauge im Stammregister der Staatsschulden Eintragungen erspäht, die grob zusammengerechnet dem vortrefflichen Goriot ein Einkommen von ungefähr 8.000 bis 10.000 Francs garantierten. Von diesem Tag an kam Madame Vauquet aus Conflans mit ihren 48 Jahren, die sie zu 39 zurechtbog, auf Gedanken. Mochte Goriot auch hängende, gedunsene und tränende Lider haben, was ihn nötigte, sich häufig die Augen zu wischen, ihr erschien er liebenswert und untadelig. Überdies wiesen seine fleischigen, kräftigen Waden und seine lange, breite Nase auf moralische Eigenschaften hin, auf welche die Witwe Wert zu legen schien und die das rundliche und naiv einfältige Gesicht des Biedermanns bestätigte. Gewiss war er ein Schwachkopf von guter Gesundheit, dem zuzutrauen war, dass sein ganzer Geist in Gefühlen aufging. Seine zu Taubenflügeln geschnittenen Haare, die der Friseur des Polytechnikums ihm jeden Morgen puderte, bildeten 5 Spitzen an seiner niedrigen Stirn und schmückten sein Gesicht. Trotz seiner etwas rustikalen Art war er so adrett und geschniegelt, so reichlich mit Tabak versorgt, den er rauchte, als jemand, der sich darauf verlassen konnte, seine Tabatière immer mit allerfeinstem Tabak gefüllt zu wissen, dass Madame Vauquet an dem Tag, an dem er bei ihr einzog, abends, als sie zu Bett ging, wie ein Rebhuhn im Speckmantel in dem Feuer ihrer Begierde schmorte, das Leichentuch Vauquets zu verlassen und als Madame Goriot aufzuerstehen. Heiraten, die Pension verkaufen, diesem Musterexemplar eines Bourgeois den Arm zu reichen, im Viertel eine Dame von Ansehen zu werden, dort für die Armen um Almosen zu bitten, an Sonntagen mit Freunden kleine Ausflüge nach Choisy, Soissy oder Gentilly zu machen, nach Lust und Laune ins Theater zu gehen, eine Loge zu mieten, ohne auf kostenlose Eintrittskarten warten zu müssen, die ihr im Juli manchmal einige ihrer Pensionsgäste überließen. Sie erträumte sich das ganze Eldorado kleinbürgerlicher Pariser Haushalte. Niemandem hatte sie je anvertraut, dass sie 40.000 Francs besaß, die sie Sou für Sou zusammengekratzt hatte. Unter finanziellen Gesichtspunkten hielt sie sich zweifellos für eine gute Partie. »Und im Übrigen bin ich nicht unansehnlicher als unser Biedermann«, sagte sie sich und drehte sich im Bett um, als wolle sie sich der Reize vergewissern, die die dicke Sylvie jeden Morgen beim Bettenmachen tief eingeprägt vorfand. Von diesem Tag an beschäftigte die Witwe Vauquet etwa 3 Monate lang den Friseur Monsieur Goriot und erlaubte sich einige Ausgaben für Kleider und Putz, was sie mit der Erfordernis entschuldigte, ihrem Haus eine gewisse Eleganz zu verleihen, die den ehrenwerten Personen entsprach, die dort verkehrten. Sie gab sich große Mühe, die Zusammensetzung ihrer Pensionsgäste zu verändern, indem sie verlauten ließ, sie nehme von nun an nur noch Leute auf, die in jeder Hinsicht den besten Ruf genossen. Stellte sich ein Ausländer ein, rühmte sie die Vorliebe Monsieur Goriots, eines der bekanntesten und geachtetsten Kaufmänner von Paris, für ihr Haus. Sie verteilte Reklameschriften mit der Überschrift Maison Vauquer. Diese Institution, hieß es darin, sei eine der ältesten und beliebtesten Pensionen des Quartier Latin. Von dort habe man einen schönen Blick auf das Tal der Gobelins, man konnte es vom dritten Stock erspähen, und es gebe einen bezaubernden Garten, an dessen Ende sich eine Lindenallee erstrecke. Sie rühmte die gute Luft und die Abgeschiedenheit der Lage. Diese Reklameschrift brachte ihr die Gräfin de Lambermenil als Pensionsgast, eine Frau von 36 Jahren, die das Ende der Abwicklung einer Pension erwartete, die ihr als Witwe eines auf den Schlachtfeldern gefallenen Generals zustand. Madame Vauquer sorgte für feine Speisen, ließ in den Salons fast 6 Monate lang Feuer brennen und hielt die Versprechen ihrer Reklame so getreu, dass sie sich nicht lumpen ließ. Und die Gräfin sagte zu Madame Vauquer, die sie liebe Freundin nannte, sie wolle ihr die Baronin von Vaumerlin und die Witwe des Obersten Graf Picoiseau als Gäste sichern. 2 ihrer Freundinnen, die in letzter Zeit im Marais in einer Pension wohnten, die kostspieliger war als das Haus Vauquer. Diese Damen würden außerdem über beträchtliche Mittel verfügen, sobald die Verwaltung im Kriegsministerium alles geregelt haben würde. Aber, sagte sie, diese Verwaltungen regeln nie etwas. Die 2 Witwen gingen nach dem Diner in das Zimmer von Madame Vauquer hinauf, plauderten, tranken Cassislikör und aßen kleine Leckereien, die für die Hausherrin reserviert waren. Madame de Ambermenil stimmte mit den Ansichten ihrer Gastgeberin über Goriot völlig überein. Höchst zutreffenden Ansichten, die sie im Übrigen vom ersten Tag erraten hatte. Sie bezeichnete ihn als vortrefflichen Mann. »Ach, meine Liebe, ein kerngesunder Mann«, sagte die Witwe zu ihr, »ein Mann in bester Kondition, der einer Frau noch viele Annehmlichkeiten bereiten kann.« Die Gräfin war so freundlich, sich über Madame Vauquers Kleidung zu äußern, die mit ihrem Vorhaben nicht in Einklang war. »Sie müssen sich für die Eroberung rüsten«, sagte sie. Nach vielen Überlegungen gingen die 2 Witwen zusammen zum Palais Royal, wo sie in den Galeries de Bois einen Hut mit Federbesatz und eine Haube kauften. Die Gräfin überredete ihre Freundin zu einem Besuch des Ladens La Petite Jeannette, wo sie ein Kleid und einen Schal erwarben. Als diese Munition zum Einsatz kam und die Witwe zum Angriff vorbereitet war, glich sie aufs Vollkommenste dem Wirtshausschild des Bœuf à la mode. Dennoch fand sie sich so sehr zu ihrem Vorteil verändert, dass sie sich der Gräfin verpflichtet fühlte und, obwohl sie nicht zur Großzügigkeit neigte, bat sie die Gräfin, einen Hut für 20 Francs als Geschenk anzunehmen. In Wahrheit ging es ihr darum, die Gräfin um den Gefallen zu bitten, Goriot auszuforschen und ihm seine Pensionswirtin schmackhaft zu machen. Madame de Lambermenil übernahm diese Aufgabe höchst liebenswürdig und lauerte dem alten Nudelfabrikanten auf. Es gelang ihr, ein Gespräch unter 4 Augen mit ihm zu führen, doch nachdem sie ihn als prüde, um nicht zu sagen widerspenstig, gegenüber ihren Avancen gefunden hatte, die sich ihrem Wunsch verdankten, ihn für ihre eigenen Zwecke zu verführen, verließ sie ihn voller Abscheu ob seiner Grobschlächtigkeit. »Mein Herz«, sagte sie zu ihrer lieben Freundin, »bei diesem Mann werden Sie nichts erreichen. Er ist geradezu lächerlich misstrauisch. So jemand ist ein Geizhals, ein Dummkopf, ein Trottel, der Ihnen nur Ungemach bereiten kann.« Zwischen Monsieur Goriot und Madame de Lambermenil waren so gravierende Dinge vorgefallen, dass die Gräfin seine Anwesenheit nicht mehr ertrug. Am nächsten Tag reiste sie ab, wobei sie vergaß, für 6 Monate Pension zu bezahlen und alte Kleider im Wert von 5 Francs zurückließ. Wie unermüdlich Madame Vauquer auch nachforschte, Sie erhielt in ganz Paris keinerlei Auskunft über die Gräfin de Lambermesnil. Von dieser betrüblichen Angelegenheit sprach sie oft und beklagte sich über ihre allzu große Vertrauensseligkeit, obwohl sie misstrauischer war als jede Katze. Aber darin ähnelte sie vielen Leuten, die sich vor ihren Nächsten in Acht nehmen, aber sich dem nächsten Fremden ausliefern. Ein bizarrer moralischer Sachverhalt, aber im menschlichen Herzen leicht zu ergründen. Vielleicht haben manche Leute bei denjenigen, mit denen sie leben, nichts mehr zu gewinnen. Nachdem sie ihnen die Leere ihrer Seele zu erkennen gegeben haben, fühlen sie sich von ihnen mit verdienter Strenge beurteilt. Doch in dem unbezwingbaren Bedürfnis nach Schmeicheleien oder verzehrt von dem Wunsch, besser zu erscheinen, als sie sind, hoffen sie, die Achtung oder das Herz Fremder zu bezwingen, selbst auf die Gefahr eines Tages zu scheitern. Und schließlich gibt es Individuen von so berechnender Gesinnung, die ihren Freunden oder Nächsten nichts Gutes tun, weil sie dazu verpflichtet wären, die sich aber in ihrer Selbstachtung bestätigt fühlen, wenn sie Unbekannten einen Dienst erweisen. Je näher der Kreis der Nahestehenden ist, desto weniger lieben sie sie. Je mehr der Kreis sich weitet, desto bereitwilliger sind sie. Madame Vauquer hatte zweifellos etwas von beiden Wesensarten, die beide schäbig, verlogen und verabscheuenswert sind. »Wäre ich hier gewesen«, sagte Vautrin zu ihr, »dann wäre Ihnen dieses Missgeschick nicht passiert. Ich hätte Ihnen gezeigt, was es mit dieser Possenreißerin auf sich hat. Mit denen kenne ich mich aus.« Wie alle Kleingeister neigte Madame Vauquer dazu, nicht über ihren Tellerrand hinauszusehen und die Gründe für die Geschehnisse nicht zu bedenken. Sie zog es vor, anderen die Schuld an ihren eigenen Verfehlungen zu geben. Nach dem Verlust der Pensionskosten der Gräfin betrachtete sie den ehrbaren Nudelfabrikanten als Grund ihres Pechs und begann daraufhin, ihn, wie sie sagte, in seinem wahren Licht zu sehen. Nachdem sie die Sinnlosigkeit ihrer Avancen und der Ausgaben für ihre Aufmachung erkannt hatte, war sie um eine Erklärung nicht verlegen, denn nun wurde ihr klar, dass sie ihrem Pensionsgast allmählich, wie sie es ausdrückte, auf die Schliche kam. Und sie musste sich eingestehen, dass ihre so zärtlich gehegten Hoffnungen auf einem Hirngespinst beruht hatten und dass sie bei diesem Mann niemals etwas erreichen würde. Wie es die Gräfin, die sich mit den Menschen auszukennen schien, so unumwunden gesagt hatte. Logischerweise war ihre Abneigung ausgeprägter, als es ihre Freundschaft gewesen war. Ihr Hass war nicht von enttäuschter Liebe, sondern von enttäuschten Hoffnungen diktiert. Das Herz des Menschen mag Frieden finden, wenn es die Höhen der Zuneigung erreicht, aber wenn es sich dem schnellen Gefälle hasserfüllter Gefühle hingibt, hält es selten inne. Monsieur Goriot war jedoch ihr Pensionsgast und die Witwe sah sich genötigt, die Aufwallungen ihrer verletzten Selbstachtung zu unterdrücken, die Seufzer, die ihr die Enttäuschung entlockte, zu unterlassen und ihre Rachegelüste in ihrem Busen zu begraben, wie ein Mönch, den sein Prior gekränkt hat.